Herzlich willkommen beim 58. Ein neuer Game-Podcast, wa? Ich bin gerade zurück aus Berlin und jetzt geht's los.
Hallo Martin Semmelrogge.
Kommt der aus Berlin? Ah ja, stimmt. An meiner Seite, Caroline Spreckelsen.
Jo, was geht dann? Was muss, das muss. So, ich mach jetzt hier den Ruhrpotti. Ich mach
das
die
ist mir auch angenehmer, glaube ich.
Ja.
Ein bisschen Ruhrpotten ist mir, glaube ich, lieber
ein bisschen
als von Berlin an.
Ja.
Es wird auch immer direkt aufgesetzt, wenn man es tut, ne?
Ja.
Ganz komisch.
Furchtbar. Furchtbar.
Und da hat man eigentlich auch einen coolen Akzent, da wo du herkommen tust, Johannes.
Ajo, ne? Ich bin der Johannes aus der Pfalz und komme aus dem Schäne Waldsee. Das ist doch gleich zwischen Monnem und Speyer, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr da für einen Schwachsinn zammeret, aber bei uns darf es halt ein bisschen anders, da, gell?
Ah jo, ich weiß auch nicht.
Hi, was habe ich da angerichtet? Das war mir nicht bewusst, es tut mir leid.
Also oh, wir sollten mal so einen ganzen Podcast nur in unseren Dialekten
du
machen.
Knallhart, du hast jetzt durchgezogen.
Aber so was von.
Nein.
Das geht runter wie Buddha.
Nein, gar nicht.
Oh, cool, jetzt gib dich mal nicht so.
Es tut mir leid, ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich gerade ausgelöst habe. Wenn ihr jetzt Ohrenbluten habt, dann bin ich das schuld. Aber ich finde das ganz witzig, ehrlich gesagt.
Ich auch.
Ja, und ich sowieso.
Mann. Wenn man euch mal von alleine lässt, ne, dann sprecht ihr plötzlich so, dass keiner mehr euch versteht. Das ist doch schlimm.
So, man tut, was man kann.
Jetzt genießen wir diesen 58. Podcast in Hochdeutsch. Hallo.
Willkommen zum Podcast.
Ja, wir gehen in uns hinein und genießen diesen Podcast.
Herauskommen
genießen sollt ihr.
Von ersten bis zur letzten Minute. Was ich noch sagen wollte.
Bis zum letzten Schlag.
Was ich ja komisch finde, ist euch mal aufgefallen, dass bei einer deutschen Synchro von einem Videospiel nie in Dialekten oder so mal gesprochen wird. Also zwar in Schriftform schon, ganz oft bei Nintendo-Spielen, meine ich, gab es das oft, aber noch nie gesprochen, dass man wirklich mal so richtig mal so einer bayerisch, ja, daherkommt.
Oh Gott, das ist... Naja, ich glaube, das ist für einen selbst ziemlich seltsam.
Ich glaube, dass das generell aber auch so eine Kultur ist, die, also ich kann mich daran erinnern, dass es in den 80ern ganz viele Serien gab, die, der Fahnder zum Beispiel, das hat ja in so einer Pseudo-Stadt, war das ja alles. Es gab, die Stadt, in der das gespielt hat, die gab es ja nicht, es war eine Fake-Stadt. Und da ist halt immer einer rausgestochen und das waren so zwei, drei Bayern. Und deswegen dachte man immer, bloß weil zwei, drei Bayern drin vorkamen, dachte man, dass das muss ja in Bayern spielen.
Zum Beispiel, ein gutes Beispiel für Dialekte in Filmen und Spielen tun sich nicht so gut, ist den Film, den Hannes und ich letztens gesehen haben, der hieß Rambock, ne?
Ach, ja.
Ja, ein deutscher Zombie-Film und der Protagonist war halt ein Bayer.
Nee, ein Österreicher.
Quatsch, echt? Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit über den ganzen Film aus, ja, wo ist denn die Gabi? Ich such die Gabi. Hast du die Gabi gesehen? Und da wird einer...
Ja, lass das liegen. Das
liegen?
Gehört doch Gabi.
Ich brauch mein Handy. Oh, furchtbar. Also es geht herrlich. Einfach nicht. Nee.
Ja, aber ich meine, im Videospiel, ich meine, die Amis machen es ja genauso. Ja, da haben die auch irgendwie in einem Rollenspiel, haben die in dem Land halt sprechen, die auf einmal alle Schottisch oder keine Ahnung... Bei Red Dead Redemption, da sprechen die ja dann auch so ein Südstaat.
Ja, aber wie viele Spiele spielen an der Ostsee, wo du dann
Platz kann man doch mal machen. Warum
ja, aber es gibt keine Spiele, die jetzt in Deutschland groß sind.
Das könnte man eine große Firma machen, so Crytek zum Beispiel, um eine glänzende
Crytek in der Sächsischen Pfalz oder was? In der sächsischen Schweiz.
Oh nee, bitte, das wäre furchtbar.
Ey, das nächste Crisis hätte ich gerne in im
Schwarzwald. Auf Sächsisch.
Im Schwarzwald.
Nee.
Das ist ja doch geil.
Ich glaube, ich sehe, alles in Schutt und Asche und die siehst du Schwarzwaldklinik dann auch jetzt, noch so auf den Mauern.
Nee, aber jetzt mal, stell dir noch mal vor, Frankenberg oder von mir aus Waldsee oder auch Speyer, wo ich ja geboren wurde, das als Videospiel-Setting so 1:1 mal richtig geil umgesetzt mit so einer Alien-Version.
Genau. Und ein Alien kommt an und wird zerfleischt von den Menschen und die Menschen sagen, oh, Schmeckelasse.
Ey, das wäre in der Stadt, wo das spielt, du musst ja nicht mal eine große Stadt nehmen. Wenn du jetzt Berlin nimmst, ist ja schon langweilig. Aber wenn du so eine kleine Stadt nimmst, wo keine Sau kennt. Ich meine, hier Herbert Grönemeyer und Bochum ist ja auch hier voll die Legende, trotz allem.
Überleg dir doch mal, du hast total die ganz ernste Szene und alle so Soldaten sitzen zusammen an einem kleinen Feuer und versuchen sich da irgendwas zu brutzeln. Und einer sagt dann, was hast du denn gebabbelt? Oder nee, Schmeckelasse? Nee, ich meine,
die Soldaten,
oder?
Die kommen, die sprechen alle Hochdeutsch, aber die treffen ja dann Leute und die sprechen dann...
Und die Aliens sprechen dann Hessisch, oder was?
Ja, die, wo die halt treffen. Das ist ja doch cool. Wenn du in einem Rollenspiel den Held spielst, der Held spielt, der spricht ja dann Hochdeutsch oder so, oder in einem amerikanischen Rollenspiel oder so, spricht er ja auch normales Englisch und alle Leute, die er trifft, die sprechen ja je nachdem, aus welcher Region die kommen, die den Dialekt.
Nee, finde ich nicht gut. Nee.
Das funktioniert in Deutschland nicht. Dafür sind deutsche Dialekte auch viel zu uncool.
Ja.
Ich meine, so ein ordentlicher texanischer Slang, das hat irgendwie. Ich glaube, bei den Amis ist da, selbst das ist da, glaube ich, cool.
Ja, aber Hessisch ist doch geil.
Nein.
Doch, das ist also, super.
Ja, aber überleg mal, also Badisch geht auch nicht, weißt du, so Schwäbli und was nicht alles. Und
Norddeutsch nicht auch geil.
Ich bin mal sehr gespannt. Wir können ja jetzt hier an der Stelle mal festhalten.
Da, dass, ein Alien, Backbord.
Ja, genau. Ahoi, ihr Landratten.
Alien voraus. Ihr Landratten.
Ja, komischerweise bei Piratenspielen, glaube ich, da sprechen die wirklich dann so norddeutschmäßig, ne? Da schaffen sie es wieder.
Ei.
Aber doch, oder? Nicht? Na gut.
Ja, Ei ist doch eigentlich ein zustimmendes Wort.
Ei, Captain.
Ei.
Es ist aber etwas Nautisches, das hat nichts mit einer Region zu tun. Aber wenn wir schon beim Thema, da kann man ja jetzt, wolltest gerade eine Überleitung machen, ich wollte auch eine Überleitung machen.
Wir können jetzt eigentlich auf alles überleiten, auf was
wir wollten.
Das ist ja
Oh ja, und wir reden alle auf einmal.
Ja, das zusammen. Ist total super. Nein, meine Einleitung wäre gewesen, das wäre ja vielleicht mal was man deutschen Entwicklern mit auf den Weg geben kann, derer sich diese Woche ganz viele an einem Ort getroffen haben, der Berlin heißt.
Berlin, hä?
Aha, in Berlin, hä? Was haben sie denn da gemacht? Haben die sich da getroffen, oder was?
Die haben sich da getroffen.
Und was haben die da, was ausgebrütet, oder?
Ja, die haben sich da zusammengetan und haben sich über die Zukunft unterhalten, nicht? Und haben versucht rauszufinden, wohin denn die Games-Branche steuert.
Wohin gehen sie dann?
Social Games und, Moment, das muss ich richtig sagen. Social Mobile Games. Und dann noch ein weiteres wichtiges Thema war Free-to-Play, weil zum Beispiel so eine Firma wie Blue Byte, wir wissen alle, Blue Byte ist Ubisofts deutsches Entwicklerstudio, die sind verantwortlich für Siedler und haben an Anno auch mit rumgedoktort und die haben vorher auch ganz viel gemacht, das ist also ein sehr altes deutsches Studio, was aber irgendwann aufgekauft wurde und ich glaube 2001, ne? Irgendwie so. Und dann halt in diesen Ubisoft-Verband mit eingestrickt wurde. Und die haben sich in den letzten Jahren, das war ganz witzig, denn der Christoph Schmitz, der hat dann eine Keynote gehalten auf der Quo Vadis, so heißt nämlich dieses Event, wo das alles stattgefunden hat. Der hat vor Jahren mal eine Keynote gehalten, nicht gehalten, der war Gast auf der Quo Vadis und hat dann einer Keynote zugehört, wo jemand sagte, Facebook und Free-to-Play, das wird die Zukunft, da wird viel Geld zu holen sein. Und er hat damals gedacht, so ein Quatsch. Und dieses Jahr hat er eine Keynote gehalten, in der es darum ging, dass zum Beispiel Blue Byte sich entfernt hat von reinen Strategieexperten hin zum Free-to-Play-Experten innerhalb des Ubisoft-Konstruktes und haben dann ja auch gleich mal ebenso noch neben Die Siedler Online ein zweites Free-to-Play-Game angekündigt, nämlich Silent Hunter Online. Das hat jetzt einige überrascht, weil U-Boot-Spiele hätte ich persönlich jetzt nicht als Geldquelle ausgemacht, aber es war mal ganz interessant dahinter zu gucken, wie auch vor allem solche Modelle funktionieren. Ich habe mich immer gefragt, wie finanziert sich eigentlich sowas wie ein Farmville oder so? Und das ist schon alles ganz saumäßig gut durchdacht und eigentlich war es auch ein bisschen fies, den Leuten quasi auf die Finger zu gucken, wie sie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
Aber nur gerecht.
Ja, und die haben auch kein Problem damit, das zu erzählen, weil die halt, also da gab es zum Beispiel die Firma VUGA, der Gründer und CEO von VUGA hat da auch eine Keynote gehalten. Die stellen momentan, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, pro Woche zwei Leute ein.
Pro Woche.
Zusätzlich, pro Woche.
Boah.
Okay.
Weil die verstehen halt Spiele nicht als Produkt. Früher, das sagte halt auch dieser Christoph Schmitz, früher hast du ein Spiel rausgebracht und in dem Moment, wo du es draußen hattest, hat es dich vielleicht nur noch so weit interessiert, dass du vielleicht noch einen Patch rausbringen musstest, um das Spiel an der einen oder anderen Stelle irgendwie zu fixen. Aber im Grunde, das Produkt war draußen und du hattest dich schon mit einem anderen Produkt beschäftigt. Bringst du heute ein Spiel raus, ist das eigentlich erst der Anfang. Also wenn es so ein Social Game ist, weil du die Dinger halt immer wieder. VUGA bringt zum Beispiel von jedem seiner Spiele jede Woche eine neue Version raus. Also du musst ja ständig immer wieder anfeuern und die Leute wieder dazu bringen, nächste Woche auch noch ihre Monsterfarm zu bestellen.
Ist ja wirklich wie so ein Mini-MMORPG, was man sich da heranzüchtet. So kleinen Dinge.
Und es ist halt ganz interessant, weil die halt auch so ein bisschen was von ihren Firmenphilosophien preisgegeben haben. Natürlich nicht allzu tief, aber halt immer, ne, also es ist nicht immer einfach gewesen, auch für die Firmen nicht, die jetzt sich halt irgendwie da so ein bisschen hervorgetan haben. VUGA ist so ein Beispiel, Sproing und Big Point, die haben alle halt so ein bisschen was erzählt, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind, weil halt in Berlin ist zum Beispiel auch die Games Academy und noch eine andere Schule, deren Namen ich gerade vergessen habe. Und für die, weil da halt Studenten sitzen, die irgendwann auch mal Spiele entwickeln werden, die in unseren Händen landen. Für die ist das natürlich alles ganz interessant. Es ist auch so ein bisschen wie eine Jobbörse. Es gibt Workshops. War mal ganz interessant, Entwicklern nicht beim Entwickeln zuzugucken, aber dabei zuzusehen, wie sie in Zukunft vielleicht noch bessere Spiele entwickeln können. Ja, das ist halt im Rahmen der Deutschen Gamestage gewesen. Und die Deutschen Gamestage finden seit ein paar Jahren halt ihren Höhepunkt in der Vergabe des deutschen des deutschen Computerspielpreises. Und da gibt's ja Sachen, da hat der Johannes, da ist dem Johannes ja heute Morgen fast
Ja,
der
da ist mir der fast der Löffel aus der Müsli-Schüssel geflutscht.
Da ist ja fast der Hut geflogen.
Da ist mir die nicht vorhandene Gabel vom Teller gefallen. Ne?
Da ist der
Ja,
Staubsaugerbeutel geplatzt.
also man muss ja eigentlich nicht mal. Es ist so albern. So, nochmal zum Thema. Man muss ja nicht mal den Blick auf die Games-Only-News und Medien oder Portale werfen. Also sowas wie Spiegel oder, keine Ahnung, Frankfurter Allgemeine oder was weiß ich nicht, alles Hamburger Abendblatt, solche Geschichten. Selbst dort sorgte das für Schlagzeilen, dass Crysis 2 tatsächlich den deutschen Computerspielpreis gewonnen hat. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil das Spiel ist jetzt schon 13 Monate alt. Ziemlich genau. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das noch in dieses Raster reinfällt. Ich habe gedacht, das ist immer so genau ein Jahr irgendwie, immer so was. zwischen der ersten, also zwischen der letzten und der jetzigen Veranstaltung rauskommt, dass das irgendwie reinfällt. Und ich kann mich irgendwie noch erinnern, letztes Jahr war Crysis 2 auch irgendwie für irgendeinen deutschen Dingsbums nominiert und dann hat irgendein Siedler oder so gewonnen und oder irgend so ein Aufbaustrategiespiel. Und dann haben sich ja alle wiederum aufgeregt. Ja, das haben sie jetzt nur gemacht, weil hier, da haben sie jetzt nicht getraut oder so. Ne? Und
das ist das Problem, ne? Also an diesem deutschen Computerspielpreis ist ja nicht nur eine Jury beteiligt, sondern also in dieser Jury sitzen ja Menschen aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, aber der wird ja trotzdem mit, also die Nominierungen sind alle politisch motiviert. Das heißt, im Grunde sollten eigentlich immer, das war auch in den letzten Jahren immer wieder der Streitpunkt, da haben sich, also ich glaube, allein in den letzten 4 Jahren in Folge haben sich da die Redaktionen und die Chefredakteure, der Chefredakteur von der 4Players war da auch immer ganz gerne ganz vorne mit dabei, Shitstorm loszutreten. Das wirkte halt immer so ein bisschen, ja, okay, ihr wollt unbedingt den offiziellen deutschen Computerspielpreis machen, aber ihr blendet halt alles aus, wo geschossen wird, weil es politisch nicht korrekt ist.
Ja.
Jetzt darf man, glaube ich, durchaus sich die Frage stellen, als erwachsener Mensch, warum zum Teufel ist es politisch inkorrekt, auf mutierte Aliens zu ballern?
Ja, also es gab jetzt schon gewisse Stimmen aus der CDU-Partei, die das sehr stark kritisiert haben und natürlich gleich wieder die alte Killerspiel-Ballerspielkeule rausgeholt.
Ach,
und,
so unsäglich.
Das waren gleich dafür sorgen sollte, dass das Spiel auf den Index kommt, dass man das absolut nicht nachvollziehen kann und dass man irgendwelche Gesetze umschreiben sollte, damit man nicht so einen Titel einen Preis vergeben kann und lauter so Geschichten, wo ich mir auch denke, ey Leute, ihr wisst echt, wie ihr bei jungen Leuten gut Parteiwerbung macht. Also,
ja.
Das ist, das finde
ich
gar nicht cool.
Naja, es ist halt gute Werbung, es ist vor allem gute Werbung für alte Leute, die auch keine Ahnung davon haben.
Ja, eben.
Ah, jetzt sehe ich den Namen von dem Mann. Wolfgang Börnsens.
Ja, wer schon so heißt.
So heißt der gute Mann nämlich.
Wo wohnt
der? Und der hat, ist gerade eben, ich war gerade erst zu Hause angekommen nach einer recht anstrengenden Arbeitswoche in Berlin. Bin gerade erst nach Hause gekommen und dann lief dieser Fratze im Fernsehen. Entschuldigung, lieber Herr Börnsen, aber wenn Sie sich schon vor eine Fernsehkamera stellen, dann erzählen Sie doch bitte nicht so eine gequälte Moppelkotze. Wie kann ich mich denn tatsächlich vor die Kamera stellen und in die Kamera wortwörtlich, ihr wisst, was ich meine. Mein Gott, ich reg mich auf hier. Sinngemäß sagen, die obersten Jugendschützer in diesem Land haben dieses Spiel nicht umsonst auf den Index gesetzt. So, dieses Spiel ist freigegeben ab 18, es ist aber nicht indiziert, das ist ein Unterschied. Wenn er noch nicht einmal diesen Unterschied kennt, dann sollte er, glaube ich, sich zu diesem Thema einfach nicht äußern. Dieter Nuhr hat mal gesagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.
Ja, und um jetzt mal Bernd Neumann zu zitieren, den CDU-Kulturstaatsminister, der war auch in der Jury und in seinem Redemanuskript stand wortwörtlich: Ein Spiel, das aufgrund von Gewaltdarstellung nicht für Jugendliche geeignet und deshalb nur für Erwachsene zugelassen ist, kann schwerlich kulturell und pädagogisch wertvoll sein. Ja, das ist auch wieder so ein Statement, da rollen sich mir persönlich auch wieder sämtliche Nägel an allen Körperenden an. Also, es ist, man merkt einfach irgendwie, das ist nicht die Gamer-Partei.
Nein.
Es ist halt wieder, es sind so diese alten, wirklich halt wirklich typisch CBU, die gehören ja halt zur konservativen und Ecke und halt halten dementsprechend halt noch fest an dieser alten, altmodischen Meinung, alles, was irgendwie eine Waffe hat im Spiel, ist gleich ein Killerspiel, ist ein böses Ballerspiel. darf man bloß nicht spielen, sowas darf man auch am besten gar nicht erwähnen öffentlich, das ist furchtbar, es ist schrecklich, dass es sowas gibt und pipapo und wo ich mir auch denke, Leute, also ich kann mich erinnern, ich glaube, es gab letztes Jahr doch mal so ein Event, wo die im Bundestag gezockt haben, so Counter-Strike und so Geschichten.
Ja, das war eingestielt war das von der ESL.
Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass es so langsam endlich mal die Kurve kriegt. Da habe ich dann wirklich so ein paar Statements, ich glaube sogar auch aus der CDU-Fraktion, irgendwie mitgenommen, dass es denen doch irgendwie, dass es zumindest an Akzeptanz gewonnen hat. Aber jetzt schießt halt natürlich wieder genau das hier, sorgt hier das und ach, dass es jetzt wieder so ein großer Aufreger ist, das kann ich jetzt echt überhaupt nicht nachvollziehen. Also.
Das Problem ist, haben sich die Herrschaften, die sich jetzt dahingestellt haben und gesagt haben, dass so ein Spiel unmöglich kulturell wertvoll sein kann. Also ich glaube, mit den Menschen möchte ich einfach mal eine längere Zeit mich wirklich ganz tief über einige Filme unterhalten, die meiner Meinung nach kulturell wertvoll sind und die vielleicht sogar noch verstörender sind als Crysis 2, das in der Lage ist zu transportieren.
Die Blechtrommel. zum Beispiel.
Clockwork Orange. Was fällt mir noch ein? Soldat James Ryan. Mein Gott,
Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket, ja, genau. Apokalypse Now.
Du könntest sogar Schindlers Liste könntest du auch reinnehmen. Da kommt auch klar. Gewalt drin vor. Ja.
Also bloß weil Gewalt drin vorkommt, heißt es nicht, dass etwas kulturell, dass das für die Kultur nicht das ist doch ein wichtiger Teil unserer Kultur.
Eben.
Unserer Medienkultur. Es gibt Bücher, die triefen vor Blut.
Eben.
Wenn ich manchmal höre, was ein Arbeitskollege von mir, hallo Chris, an dieser Stelle seist du gegrüßt, was der sich manchmal für Bücher durchliest, dass der noch schlafen kann. Der erzählt mir dann am Montagmorgen, erzählt er mir Dinge, die in seinen Büchern vorkommen. Danach könnte ich nicht mehr schlafen.
Ja, eben. Ich meine, Waffen und Gewalt sind tief in der menschlichen Zivilisation und Kultur verankert.
Ja.
Ohne Waffengewalt, das war so eigentlich so der Grundstein der Raue für jede Zivilisation. Irgendwie ging es irgendwie nie ohne und das kann man einfach nicht verschließen. Da kann man seine Augen nicht vor, man kann das nicht einfach wegblenden, in so einen Schrank schließen, so tun, als ob alles immer heile Welt gewesen wäre. Das stimmt einfach nicht. Die Welt sowieso existiert, die Staaten sowieso aufgebaut sind. Da ist nie mal einer hingegangen, hat eine Fahne in den Boden gesteckt und gesagt, so, alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Welt ist so, wie sie ist, schön. Es war einfach nicht so. Und jetzt zu sagen, nur weil jetzt in einem Spiel geballert wird, kann das nicht Kultur gut sein, das ist einfach Quatsch. Das ist totaler Mumpitz.
Also wichtig finde ich noch zu sagen, also du hast eben gesagt, klar, dadurch zeichnet sich die CDU jetzt nicht unbedingt als Gamer-Partei aus. Ich glaube, das ist die CDU auch, darüber ist sich die CDU auch bewusst.
Ja.
Vielleicht wollen die da auch so ein bisschen irgendwie eine Fahne in den Boden rammen und sagen, so, wir sind's nicht. Kann durchaus sein. Vielleicht sollte man in Zeiten, wo die Piratenpartei aus allen Richtungen der Welt Zulauf bekommt, weil sie eben die in Anführungszeichen Internetpartei sind, sie sind die Piratenpartei, sie sind die Partei für Mediennutzung im 21. Jahrhundert. Vielleicht könnten sie jetzt auch die Gamer-Partei werden. Vielen Dank an der Stelle an die CDU, das habt ihr ganz hervorragend gemacht. Es gibt aber auch einen CDU-Politiker, der mir persönlich sehr sympathisch ist, den habe ich im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises kennengelernt, das ist Thomas Jarzombek. Der saß auch unter anderem in der Jury, hat auch beim Deutschen Entwicklerpreis 2010 hatte er die Eröffnungsrede beim Deutschen Entwicklerpreis gehalten. Und da ging es auch genau um dieses Thema, und zwar um Crysis 1. Da war die Debatte genau die gleiche, auch wenn das Spiel damals, glaube ich, nicht den Preis bestes Spiel bekommen hat, aber eigentlich hätte bekommen sollen. So war das nämlich. Es durfte nämlich nicht bekommen, weil damals genau diese Debatte schon lief. Und der ist eigentlich Pro-Gamer, und das, obwohl er CDU-Politiker ist. Passt irgendwie nicht zusammen in meinem Kopf, aber ist Ja, ein gut, netter Mensch.
Es muss ja, muss ja nicht, es muss ja nicht zwangsläufig heißen, dass wenn
nein.
du.
nein, nein, aber so stand es gerade eben irgendwie ungesagt im Raum. Er hat auf jeden Fall zu dieser ganzen Debatte gesagt, nun ist Kunst nicht immer pädagogisch, Crisis 2 ist sicher kein pädagogisch wertvoller Titel, aber es setzt neue Maßstäbe in der Kunst. Der Soundtrack von Hans Zimmer, das allein sollte uns allen ein Zeichen sein. Hans Zimmer, der ein oder andere kennt, ohne dass er den Namen vielleicht kennt, Scores und Soundtracks dieses Mannes. Der hat nämlich für Hollywood-Produktionen noch und nöcher gearbeitet.
Also ich glaube, der läuft einem zwangsläufig einfach über den Weg. Da kommt man gar nicht dran vorbei.
Weiter geht's. Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut bei der Grafik. So etwas hat man bei uns, so etwas hat man bisher nicht gesehen. Es wird niemand verstehen, wenn wir dieses Spiel nicht auszeichnen. Da hat er recht. Wer das Spiel schon mal gespielt hat und das in Full HD genießen konnte, der muss einfach neidlos anerkennen. Völlig egal vom Inhalt. Es sieht einfach unfassbar geil aus. Und dieses Zusammenspiel von Physik, von realistischer Physik, von Waffen, die irgendwie aus einer nicht allzu fernen Zukunft kommen, diese Bedrohung durch eine Invasion, dichte Atmosphäre noch und nöcher, das ist in dem Moment einfach Adrenalin pur und das transportiert so auch kaum einen Actionfilm, den ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Ich muss es mir auch irgendwann mal angucken. Ich habe es leider noch nicht gespielt, noch keine Minute, aber muss ich irgendwann mal echt nachholen. Was ich vor allem auch schön, ich finde es auch viel attraktiver wie die ganzen Nahost-Shooter, wo ich immer nur ein Wüstensetting habe, wo auch, ich meine, das muss man ja auch noch sagen, es ist ja nicht mal ein politisch fragwürdiger Shooter oder so. Es ist einfach eine Alien-Invasion, da ist jetzt nicht mal irgendwie ein Krieg gegen Taliban oder Terroristen oder irgendein, oder Nordkoreaner oder was auch immer, was die Amis ja immer wieder reinwerfen. Da ist ja gar nichts dergleichen. Es ist eine neutrale Alien-Invasion, wo wir echt einfach nur sagen können, so böse, fertig, da gibt's keine Diskussion, da kann man, können sich auch keine Aliens beschweren irgendwo.
Na, wer weiß. Na, das sagen wir nicht.
Ja gut, vielleicht in ein paar Lichtjahren kommt das Spiel an und dann haben wir den Salat.
Verdammt, ey, dann greifen die an, weil wegen Crisis 2. Das haben die Jalis vorher nicht vorher gesehen.
Ja, vielleicht kommt irgendwann so ein Laser-Lichtstrahl und bombt dann so von oben die ganze Crytek-Firma und dann sind sie wieder weg.
Dann hat die CDU aber auch nichts mehr zu weinen.
Ja, eben. Haben sie ja recht gehabt.
Ja, in diesem Fall, in diesem Sinne, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr seid Alien, verschont uns.
Ja.
Es war doch nur ein Spiel. Wir wollen doch nur spielen.
Aber wo wir es doch gerade von Crisis haben, es gab ja auch einen Trailer zum neuen Crisis.
Da habe ich mich heute gefragt, da muss ich sofort ins Wort fallen, da habe ich mich heute gefragt, weil gestern nämlich auf der Abschlussrunde, wir verraten es jetzt, wir zeichnen am Freitag auf. Gestern in der Abschlussrunde der Quo Vadis war nämlich auch Auni Jelly und da ist so die ein oder andere Bemerkung schon in diese Richtung politischer Art gegangen, weil die ja ganz gerne immer mal wieder anecken und auch immer wieder gerne von der Politik halt vorgeschoben werden, als hier, das sind die bösen Deutschen, die böse deutsche Spiele produzieren und die Industrie schickt auch Crytek immer wieder gerne vor und sagt, hier, das sind Deutsche und wenn ihr nicht sofort aufhört, böse Gesetze gegen Killerspiele zu machen, dann gehen die Jährlis ins Ausland. Die werden also immer wieder politisch so ein bisschen benutzt und das finden, glaube ich, auch ganz cool.
Ja, das machen die auch schon seit Far Cry.
Ja, natürlich. Und ich habe mich gestern gefragt, ob die das vorher schon wussten und ob die deswegen auch in der Woche, wo diese Debatte und dieser Shitstorm losbrechen wird, ob die genau in dieser Woche dann nämlich auch den ersten Crytek 3 Trailer gezeigt haben. Kann man ja ein Schelm, wer Böses dabei denkt, oder?
Naja, vielleicht ist es auch nur ein böser Zufall.
Habt ihr den denn gesehen, den Trailer?
Ja.
Und? Ja, zur Hälfte.
Ja, also er hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, weil, wie gesagt, ich muss den zweiten noch nachholen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so im Universum drin. Also ich habe den ersten Crysis gespielt. Und den zweiten, wie gesagt, möchte ich noch nachholen. Dann wird es mich vielleicht jetzt auch mehr interessieren, jetzt momentan, weil, wie gesagt, momentan habe ich andere Sachen auf dem Schirm. Aber sah wieder technisch schick aus, wie man es halt kennt. Aber was mich persönlich furchtbar nervt, ich habe es auch kurz vorm Podcast mal angerissen. Ich hasse es, wie Trailer heutzutage geschnitten und präsentiert werden. Du hast gerade bei Games-Trailern, habe ich so das Gefühl, seit Battlefield 3 ist da so eine neue Trendwelle losgetreten worden, dass du alles irgendwie nur noch mit komischer, also dass du die Game-Sounds nimmst, da so einen komischen Dubstep-Beat drunter machst und dann irgendwie immer wieder so schwankst und hin und her und dann macht das immer so. Und das geht 2 Minuten so. Und boah, das geht mir tierisch auf die Klöten. Und echt, also, das Bild dazu, ich meine, das ist ja bei Kinofilmen, ist es ja mittlerweile genauso. Das geht mir echt auf den Sack, ey. Also, das ist irgendwie so der neue, nach dem klassischen Action-Filmmusik. Oh, das ist auch so furchtbar bei Action-Filmtrailern. Kennt ihr das? Er hört immer gefühlt immer dasselbe epische Lied. Ne? So, diese Chormusik, das ist. Und dann macht's BAM, Schwarzblende. Und dann geht's richtig los. Und dann siehst du einen Zusammenschnitt von allen Szenen. Und jeder Actionfilm-Trailer sieht genau gleich aus.
Man
Das
müsste eigentlich mal einen schneiden aus verschiedenen Filmen.
Das wird
Ja,
keine Sau
stimmt
merken.
eigentlich, ja.
Und dann immer, auch am Anfang immer dieses. Dann wieder in der Blende.
Ja.
Immer nur so ganz kurze, am besten irgendwie, ich glaube, so fängt auch der Gladiator-Trailer an, wie er mit der Hand so durch dieses Kornfeld geht. Das ist eine geile Szene. Aber
Ja.
halt dann das nehmen, dann was aus Herr der Ringe, dann wieder zu. The Patriot. Da könnte
Vor
man das
allem,
zusammenschneiden.
was auch bei jedem Actionfilm gleich ist oder bei jedem, wo irgendwas Theatralisches kommt, dass ein leiser Ton zum Laut wird, dieses also dieses lauter und
Ja.
oh, wo er mit einem leisen anfangenden Ton dir irgendein Auto entgegenwirbelt.
Genau. Genau. Es wird immer lauter. Irgendwas wird immer lauter. Ist ja auch bei dem, wie heißt der neue Alien-Film nochmal? Prometheus? Prometheus? Prometheus?
Alien-Film. Alien-Film
Da ist
20.
Prometheus.
Prometheus, genau. Da kommt
Auch
nämlich auch.
Prometheus genannt, ja.
Da gibt es ja auch diese Sirene, ne, aus den Alien-Filmen, dieses Wii, Wii! Und das hörst du dann die ganze Zeit im Trailer. Oh, das geht mir echt. Das kann man echt nicht machen, ey. Leute, macht mal wieder geile Trailer. Wisst ihr noch, wie F Trailer früher gemacht wurden? Da
Ja,
haben
genau.
sich die Leute.
They called him Hero. Badabadum. Oh my
Nee, die manche.
God, don't leave me. They called him a lonely stranger. Badabadum. Ja, super.
Nee, aber ich weiß noch, kennt ihr noch den Trailer zu Hannibal? Das war ein richtig geiler
Nee.
Trailer.
They
Da hast
called him
du Hannibal
Hannibal?
Lecter, Hannibal Lecter gesehen, wie er in der Zelle steht. Und er geht einfach nur auf die Kamera zu, ist hinter den Gitterstäben und meint dann irgendwie so, ah, lang nicht mehr gesehen. Bäm, Schwarzblende, Hannibal. Ab so und so waren im
So,
Kino.
jetzt hole
Das war
ich's.
zum Beispiel ein
Jetzt hole
cooler
ich mit dir
Trailer. Das war
nochmal.
eine coole Idee.
2001 der, oder?
Ja.
Ich kenne den Trailer zu die mit dem roten Halsband.
Die mit dem roten Halsband. Eine echte Porno-Atombombe.
Von den Machern von das blaue Halsband und der grüne Schuh. Die Synchronstimmen von Robert Redford und Charlize
Echt jetzt?
Theron. Nein, keine Ahnung. Und das
Also,
ist aber immer
Junge.
dieses von den Machern von Hartz IV.
Also,
Irgendwie
obwohl ich
sowas.
jetzt niemanden hier, ich weiß ja nicht, was so das Durchschnittsalter unserer Zuhörer ist, aber ich möchte auch niemanden jetzt aufrufen, nicht jugendfreie Filmtrailer anzugucken, aber guckt es euch trotzdem an, ihr lacht euch kaputt.
Ich werde es verlinken.
Gerade so aus den 70ern,
Man sieht auch nichts.
fantastisch.
Man sieht
Man sieht
nichts,
auch nicht.
man sieht nur das Cover und man hört dann die Stimme. Und es ist einfach. Wir werden das hier jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz reinschneiden und den Rest, aber wirklich nur ganz kurz, und den Rest müsst ihr euch dann einfach anhören, anschauen. Wie gesagt, zu gucken gibt's nichts, ihr braucht jetzt gar nicht, lasst die Hosen direkt an, passiert nichts.
Das wäre super, wenn es da wirklich nur so ein Ton wäre. Und dann geht's weiter.
Kein Weg führt vorbei an der Pornoperle, die mit dem roten Halsband. Ekstasefilm verbirgt sich für volle Zufriedenheit. Wenn Sie diesen Film kaufen, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben. Falls Sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Film zuzulegen, dann kann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem roten Halsband.
Was auch immer richtig geil war, die Trailer zu den Godzilla-Filmen, also aus den alten Godzilla-Filmen.
So, sie nannten ihn Godzilla!
Der neueste Superhit aus Japan, Mothra, Rodan, Godzilla, in einem neuen Spektakel der Sonderklasse. So total euphorische Sprecher und dann ist es echt nur so ein Puppentheater. Ach, es ist genial. Ach, warum werden Trailer nicht mehr so gemacht? Ich wünschte mir auch,
dass die Werbung heutzutage so wie damals war. Wenn Sie eine glückliche Hausfrau haben, dann wird es auch ein schönes Zuhause. Kaufen Sie jetzt Ihrer Frau den neuen Küchenhelfer. Jawohl, der neue Küchenhelfer, frisch aus dem Regal, mit 720 Watt. Sowas. Oder weißt du, wie beim Kalkofe. Sie tut es schon wieder. Sie hat den neuen Hoover. Ja, der neue Hoover, mit noch mehr Saugkraft, für unter 100 Mark.
Unter 100 Mark?
Ja, total klasse, total schön. Ich finde die alte Werbung viel besser als diese neue. Oh, guck mal, Schatz, was ich gebracht habe. Oh, ehrlich? Ja, total.
Oh, schau mal. Hm, hast du schon die Crunch-Chips probiert?
Crunch. Toll. Hast du etwa Medizin studiert?
Vor allem, es gab früher noch richtig tolle Lieder, wo einem nie wieder aus dem Gehirn ging. Kennt ihr noch?
Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen.
Hinein in Sweet and Feeling.
Ja.
Oder,
ihr seid so krank im Kopf.
Oder Starfrucht, extra große Fruchtstücke.
Das heißt Starfrucht von Zopf.
Ja, genau. Fruchtjoghurt naturbelassen. Starfrucht von Zott. Star, er liebt die Frucht. Star, er mag die Frucht. Starfrucht.
Aber das waren auch ganz andere Werbestimmen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es eigentlich immer so eine gleichbleibende Werbestimme war. Opel-Werbung aus der Zeit. Also deswegen liebe ich alte VHS-Kassetten.
Ah, ja,
super. Ja, super. Diese
Filme aufgenommen hat, da sind teilweise noch Schätze drauf.
Geil.
Oh, und wenn die Werbung drauf ist. Und wenn man merkt, dass dann das alte Sat.1-Logo noch Farben drin hatte in dem Ball.
Ja,
und
eben, dass es ein Ball ist, das weiß ja.
Ja, genau. Damals hat sich das noch bewegt, der Ball.
Ja, ich habe noch von Gremlins die Aufzeichnung von Sat.1. Da kommt in der Werbung kommen die Bälle runter, so. Ach, super.
Das war aber auch immer super, wenn wir in der Schule in Bio dann irgendeine Dokumentation geguckt haben, die der Lehrer aufgezeichnet hat. Dann kam irgendwann immer die Werbung und es war für uns damals schon altbacken, so aus den 90ern, wenn dann der coole Junge mit der Kippi falsch herum auf dem Skateboard in die Werbung fährt.
Super, sehr gut. Klasse.
Wir müssen ganz dringend mal eine Top 10 machen mit Gaming-Commercials aus den 80ern.
Ja, oh, die Secret of Mana-Werbung. Ja, das ist legendär.
Ja.
Oh, toll. Schön. Ich habe es schon wieder geschafft, in einem Podcast Secret of Mana unterzubringen.
Du bist ja auch ein raffinierter Fuchs.
Ich sollte daraus meine Wette machen. Nein, ich mache eine Wette. Wetten, dass ich die nächsten 10 Podcasts immer wieder schaffen werde, irgendwie auf Secret of Mana zu kommen.
Aber du musst es subtil machen. Du kannst nicht einfach Secret of Mana sagen.
Nee, es muss schon passen dann.
Ja, ja.
Top, die Wette gilt. Mit so einer Wette würde Tommy Gottschalk mal wieder richtig punkten. Da wäre das nicht passiert.
Es gibt ja auch gar keine richtigen Werbemaskottchen mehr. Ich kann mich noch erinnern,
der Bärenmarke-Bär.
Oh, der Bärenmarke-Bär.
Oh, oder der Minotaur-Mann. Das war
noch ein echter Bär, also ein Mann in einem Bärenkostüm.
Ein großer Mann im Bärenkostüm. Und ich habe Pumuckl
früher aufgenommen. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Ewok. Als ich klein war,
das wäre ein Ewok. Das ist ein Ewok im Bärenkostüm, das stimmt.
Ich habe Pumuckl auf VHS aufgenommen und da war Onkel Dittmeier Werbung drin. Mit dem richtigen Onkel Dittmeier, wo er noch durch
oder
die...
Oder
Ja.
Oder Maika. Maika macht das Würstchen. Lecker.
Der Militärmann.
Der Militärmann, ja. Dann
haben Sie mal schon so einen tollen Kaffee probiert? Echt? Ich noch nicht. Aber ich krieg jede Frau, die durch diese Tür kommt, mit meinen Melitta-Filtertaschen.
Oh, er hat ja aber auch, er war ja schon...
War schon Schnuckel, ne? Ja,
ja. Ja, war schon hart.
Da gab's noch Luigi. Ich habe gar keine Ahnung.
Oh, der Pizzamann. Ja. Der hat den Pizza so,
ich
den Pizzateig
so... Ich hab den nur verwechselt mit dem, hier, wirst du 50 Macke, hier, 1, 2, 3, was ist los? Bist du
aber was? Also, gegenwärtige Werbung, die halt sehr prägnant und über die wir auch noch in 10 Jahren sprechen werden, ist definitiv Zalando. Ja. Wahrscheinlich. Und Federico.
Stimmt. Oder die Hausfrau geht in die Tür und sagt Miraculitag. Und alle.
Oh, super. Ja. Oder Merci.
Die Filmwerbung fand ich auch immer sehr, sehr genial. Und die sind mittlerweile ja schon ein paar Jährchen alt. Die haben ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber die funktionieren immer noch super. Ich finde immer noch super, wie dieser Typ vor dieser Altbauwohnung steht und den Schlüssel anguckt und nein, den Schlüssel nennt er nicht, er tritt die Tür auf und dann steht dann lehnt sich diese Frau so aus der Küche so zurück und guckt, was ihr Mann da angestellt hat, nämlich die Tür aufgetreten hat. Gucken sie auch zu, mögen sie gute Filme?
Ja, ja.
Und der Typ, der den Nachbarn aufs Auto drauf springt und sich da festhält. Finde die Werbung super. Das ist intelligente Werbung, da reden wir noch in 10 Jahren drüber. Oder Fernet Branca, man sieht magische Kräfte.
Oh ja, oder
Da wurden 128 Zeichner für eingestellt, die dann diese Schlucht gemalt haben mit diesem Adler, der da lang kreist und Gewitter und
Zieh. Ja, das sah auch richtig geil aus. Da war Herr der Ringe ein Scheiß dagegen. Das war
ohne Witz.
Das war ein ganz episches Kino, nur für so einen Scheiß Schnaps, ne? Das gibt's doch nicht.
Oh, oder kennt ihr noch Chantre, mein Lieblingsbrandwein.
Oder hier ist der Deinhard.
Ja, genau. Oder du 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 du. I have a feeling I was one of mine in the manner of time.
Ob er jemals wiederkommt?
Könnt ihr jeder, noch an die, ja, ein kühles Blondes.
Studio-Line-Werbung erinnern? Stu Studio. Sprangen da mal Leute mit Frisuren rum, mit denen sonst niemand rumgelaufen ist.
Oh, super. Stimmt,
auf Pré-Apporté schauen, wo dann Karl Lagerfeld auch vergleichsweise rumgetourt ist. Und Fantastic Colors, das waren früher Elefanten in Regenbogenfarben, die Werbung gemacht haben für VHS-Kassetten.
Okay, dafür bin ich noch zu klein.
Ja, das stimmt. Das ist auch aus den 80ern. Aber da, wenn ich das mal finde, ne? Unwitzig,
Punkt. Kennst du bestimmt noch Jokos, der Knusperbär, keiner knuspert mehr als er.
Jokos. Oder, aber jeder kennt auch die Milka-Werbung, wo der Hase oben auf dem Schrank steht und das Mädel dann irgendwie versucht, da dran zu kommen.
Ich kenne nur noch den
It's die, es gab cool früher man. Doch immer zu jedem Ostern eine neue Milka-Werbung mit dem Milka-Hasen.
Ist das nicht immer
und auch
so?
Mit dem Weihnachtsmann, wo ist die eigentlich geblieben dieses Jahr?
Der Weihnachtsmann?
Ja, es gab jedes Jahr eine neue Werbung mit Milka, wo irgendwie das Kind dann da dran kommen musste. Ah, es stand auf dem Schrank oder so.
Okay.
Ach ja, egal. Ja,
ich guck ja auch schon seit 10 Jahren gucke ich ja gar keinen Fernsehen mehr. Von daher, ich krieg das ja gar nicht mehr mit, was so heute die Werbetrends sind.
Aber es reicht.
Wir sind ganz schön ab vom Kurs gekommen.
Ja. Aber es ist mal wieder unterhaltsam. Wir
zurückrudern ans andere Ufer.
Ganz schnell.
Nämlich, also nicht,
ihr wisst schon. Ans andere Ufer?
Nein, das Videospiel-Ufer, nicht das Fernsehen.
Oh Mann, du hast mich gerade echt erschreckt.
Hier, lass mal über wen wollen wir noch reden?
Haben noch das Comic der Woche, was ich genau, das brachte mich auch auf den Gedanken, dass ich unbedingt Lust habe, Journey zu spielen.
Ja, das ist aber auch sehr, das ist auch mehr so ein Erlebenspiel, ne? Also so ein, ich mache jetzt mal einfach irgendwas ohne einen tieferen Sinn. Und das sieht alles super gut aus und ist alles sehr, sehr schön, aber das hat jetzt nicht, da musst du keinen töten und so, ne?
Ja gut, aber es hat ja ein Ziel.
Oh, langweilig.
Also man muss doch irgendwo hin.
Es ist also automatisch kulturell wertvoll, wie wir jetzt merken.
Ja, genau.
Weil nicht geschossen wird.
Ja.
Du kannst, es gibt keine Bazookas, keine Maschinengewehre, noch nicht mal Pistolen.
Ja gut, aber...
Oh, ich sehe gerade neben dem Comic unseren Umfragestatus.
Ja.
Höchst interessant.
Ja, und eindeutig noch zu wenige Stimmen für N64.
Eindeutig noch zu wenige Stimmen für Xbox 360.
Ja, das ist aber nicht schlimm, weil die läuft nämlich noch eine Woche. Oh. Wenn ihr das jetzt hier hört, wir haben ja sonst immer das Problem, dass wenn wir euch von Umfragen berichten, dann sind die genau in dem Moment vorbei, wo wir den Podcast ausstrahlen quasi.
Nein.
Und diese Woche läuft er aber noch weiter.
Verdammt, dann
oder?
Ja.
Da läuft noch.
Aber das würde mich endlich mehr interessieren. Aber dass ich, also PlayStation 3
und
vor allem der Unterschied zwischen 1, 2 und 3 der PlayStation kann ich gar nicht nachvollziehen. Ist doch immer der gleiche, oder?
Ja, eben.
Ja, eben, ist ja immer der gleiche.
Ja, gut, der dritte ist halt drahtlos.
Ohne Kabel.
Aber
ja, ui.
Dafür ohne Rumble-Funktion. Es hat sogar das N64-Pad gehabt. Ja, aber
es ist immer die gleiche. Es ist, glaube ich, die einzige Konsole, die immer die gleiche Form hatte.
Langweilig.
Wobei, als die PlayStation 3 angekündigt wurde, da war das Gezeter ja groß, weil nämlich Sony damals die PS3A in Silber angekündigt hatte.
Ja, genau.
Oder vorgestellt hatte. Und da gab es diesen Bumerang-Controller dazu.
Ein Bumerang.
Ja, genau.
Mich immer wieder bei dir.
Das Witzige ist aber, dass die Bedienelemente trotzdem gleich waren. Die haben einfach nur, das war einfach bumerangförmig, aber trotzdem die gleichen Bedienelemente.
Also eigentlich fast wie der Xbox-Controller.
Ja, aber halt ich meine, eine geile Idee wäre es gewesen. Hättest du den mal weggelegt, wäre der automatisch immer wieder zurückgekommen.
Kannst du ihn einfach in die Ecke schmeißen?
Er kommt einfach wieder zurück. Ja.
Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so gemeint
war. Ja, aber ey, die können doch nicht. Wie lange wollen die denn dieses Konzept beibehalten? Bisschen alle Unendlichkeit? Das ist ja. Boah.
Ich glaube, wenn ich in Rente gehe, dann gibt es den PlayStation 17 Controller und der sieht dann immer noch aus wie der jetzige.
Ja.
Nur, dass er virtuell ist.
Ja.
Okay.
Holographisch.
Naja, wobei der PS Vita Controller ist ja schon ein bisschen anders wie der typische PlayStation Controller. Also der die PSP war ja schon noch so ein bisschen, die hat mich irgendwie von den Knöpfen, wie die belegt waren, die waren ja eh so wie die Original-Controller von PlayStation, also von Sony, aber der PS Vita, so die Knöpfe ein bisschen kleiner gemacht, so ein bisschen verschoben, da musst du ja nicht gleich das ganze Konzept über den Haufen werfen, aber halt so ein bisschen. Einfach mal ein bisschen die Anordnung, vielleicht mal ein bisschen ergonomischer anpassen, dass man.
Also ich finde, dieser Controller ist alles andere als ergonomisch. Also wirklich
ich
absolut.
Ich mag den auch nicht.
Scheiße.
Vor allem der ist so klein und winzig und so. Ich komme ja eh nicht, ich komme absolut damit nicht klar, vor allem. Das ist das Witzige. Ja. Das ist der einzige Controller, wo ich. Also ich brauche Buchstaben und ich brauche Farben. Hm. Und so geometrischer Scheiß, den kann ich mir nicht merken.
Ja gut, ich meine, wo die ganzen Zeichen sind, dass. Nach einer Weile hat man das auswendig gelernt, aber als Newcomer ist es halt nicht so.
Erinner dich doch mal bitte an Heavy Rain. Der letzte, was ich da machen musste, ja, diesen blöden Kerl.
Ja, das war dein
erstes. Und dann drücke ich den falschen Knopf und ich wusste doch.
Aber Caroline, das war dein erstes Sony PlayStation Spiel seit wie vielen Jahren denn? Was
10, mindestens.
Ja, siehst du. Also wenn du 10 Jahre vorher PlayStation gespielt hast, weißt du, wo Dreieck, Quadrat.
Will ich aber nicht. Doofe PlayStation mag ich nicht. Bäh.
Lass uns mal über eine andere Konsole sprechen.
Genau.
Okay.
Wii U gab es auch einige, da war jetzt wieder, glaube ich, irgendeine Investorenkonferenz und deswegen sind da einige Sachen ans Tageslicht getreten und gekommen, die vielleicht da noch nicht hingehören. Auf der E3, man fragt sich ja immer noch, was macht denn Nintendo eigentlich? Zeigen die denn jetzt endlich mal die finale Hardware? Ja, nein, hinten, vorne, oben, unten, nein, ja. Man weiß es nicht. Jetzt sagen sie, sie tun's. Also sie zeigen auf der E3 tatsächlich das endgültige Design der Wii U. Hm. Und angeblich sollen jetzt auch Dev-Kits mit kabellosem Controller ausgeliefert werden. Und zwar im Juni. Dann wird man ja vermutlich aus der einen oder anderen undichten Quelle mal etwas zu sehen bekommen.
Mal gespannt. Aber ich glaube nicht, dass sie so eine große Technik-Freak-Show abziehen, wie das Sony zum Beispiel immer wieder macht. Also die machen ja wirklich immer einen Riesentamtam. Oh ja, so Quad-Core, 6-Core-Prozessor mit so und so viel Gigahertz und so viel RAM-Leistung. Bläh. Ich glaube, das machen die nicht. Die werden vielleicht ein Datenblatt mal kurz an die Wand werfen und dann geht's weiter. Also Nintendo macht ja angenehm spannende Pressekonferenzen, die zwar nicht viel Inhalte vermitteln, aber einfach mehr Spaß machen. Also die sind einfach schicker und unterhaltsamer präsentiert. Also es ist mehr so die Show für die Massen, habe ich immer so das Gefühl. Während die anderen, das sind mehr so die Technik-Geeks. So. Ich meine, gut, Microsoft ist auch ein bisschen lockerer geworden, aber Sony ist immer so dermaßen steif auf ihren Pressekonferenzen. Also ich gucke mir die dann immer so später in Videoform an und spule wirklich locker 3/4 vor und gucke mir nur die Trailer an, weil es stinke langweilig ist.
Ja, das kann man ja auch machen.
das ist echt so unfassbar langweilig. Das Gesülze und das, wir sind die geilsten auf der Welt, Gelabere, ey, das kann man sich ja echt nicht länger wie 2 Minuten anhören. Selbst dann.
Also auf der E3 werden wir noch nicht zu hören bekommen, wann jetzt das endgültige Markteinführungsdatum ist. Das wird nach der E3 bekannt gegeben werden. Steht aber noch nicht fest, wann das bekannt gegeben wird, wann dann endlich die Wii U da ist. Also, dass sie es zum Weihnachtsgeschäft, ja, dass sie da sein wird, ist ja klar, aber es gibt halt keinen genauen Termin. Da war ja zuletzt, glaube ich, der 18. November irgendwie im Gespräch. Da war irgendwie ein Gerücht, dass das geleakt worden sei. Bisher hält sich Nintendo da aber zurück. Also so einen richtig weltweiten Komplett-Launch-Tag an einem einzigen Tag hat es ja sowieso meines Wissens noch nicht gegeben. Es ist ja meistens so ein bisschen die Woche jetzt Amerika und Japan und dann Europa eine Woche später oder so. Man darf gespannt sein, aber das endgültige Design, das ist ja bisher auch noch nicht klar, also wie die Konsole an sich aussehen wird. Die sieht ja momentan aus wie eine rundgebürstete Wii.
Ja, genau.
Und da ist ja die Frage, wird das Ding wirklich so aussehen oder wurde vielleicht noch mal ein bisschen was an der Hardware gemacht und dann müsste die Konsole allerdings wieder ein bisschen größer werden. Wenn man sich die Wii U mal anguckt, die letztes Jahr auf der E3 gezeigt wurde, die sah zwar aus wie eine rundgebürstete Wii, ist aber länger. Jetzt ist die Frage, hat man noch mal ein bisschen was reingepackt, um zumindest 1-2 Jahre besser zu sein als die Xbox 360? Oder zieht man wirklich tatsächlich nur mit einer 8 Jahre alten Konsole gleich?
Denkst du, das geht so schnell? Mal eben die Hardware so ein bisschen aufstocken? Also, weiß nicht. Wenn man jetzt eine dickere Grafikkarte reinhaut, die dann müssen wir wirklich alles, müssen wir quasi das ganze Board und alles drauf anpassen und das Gehäuse. Ich weiß nicht, ob die den Aufwand in so ein paar Monaten hinkriegen.
Ich weiß nicht, also ich gehe einfach mal von meinen, ich baue mir einen Rechner zusammen Skills aus und da hat auch nur eine neue Grafikkarte nicht mehr Platz eingenommen als...
Ja gut, das ist ja ein schönes großes Gehäuse, was irgendwie...
Ja, ja, klar. Da ist ja gang und das geht. Ist auch immer das Problem, die müssen ja immer noch gekühlt werden können.
Ja, eben. Und wir wollen ja auch nicht wieder so ein 360-Debakel haben, dass du alle 2 Monate eine neue Xbox oder eine neue Wii U dann ordern musst. Gerade von Nintendo. Das wäre ja die erste Nintendo-Konsole, die dann, also das muss man ja wirklich sagen, auch wenn sie technisch in letzter Zeit nicht immer so top-notch sind, sind sie irgendwie immer
schön
noch
formuliert.
Sind sie einfach ziemlich unkaputtbar, also so richtig kaputt. Also doch, eine Sache ist noch kaputt gegangen, eine V-Mode, die ging auf einmal überhaupt nicht mehr. Also ist total heiß geworden, wenn ich Batterien reingemacht habe, ging überhaupt nichts mehr.
Oh Gott.
Also war total crazy. Hat lustigerweise auf eBay trotzdem noch einen Abnehmer bekommen. Aber ja, war das auch so das Einzige, glaube ich. Ey, was bei mir schon... Super Nintendo, N64, wie oft die Dinger schon runtergeflogen sind vom Tisch. Klar. Und die liefen weiter. Ey, es hat mal reingeregnet bei uns, das N64 stand komplett unter Wasser. Ey, nach einer Woche trockenlegen, das Ding lief wieder. Da war nie wieder was dran. Also es, wirklich, die Dinger sind einfach unzerstörbar. Das ist echt der Hammer.
Stimmt, ja.
Wobei, nee, Quatsch, den Gameboy habe ich auch mal kaputt gekriegt, aber das war meine eigene Schuld, weil ich so sauer war bei Bart Simpsons Escape from Camp Deadly, ein ganz furchtbares Gameboy-Spiel, was sau schwer war, aber Simpsons-Fan, egal. Ich war dann so frustriert, dass ich mir den Gameboy aus lauter Frust, weil ich es nicht gepackt habe, auf meiner Kniescheibe, bäm, so draufgehauen habe und dann war der Bildschirm halt dann zerbrochen. Also ich hab's so hart gemacht. Das
ist ein Aggressionsproblem.
Ich hab's so hart gemacht, also bin darauf geschlagen, dass das durch die Kraft meines Kniegelenks durch die Rückwand auf dem Bildschirm sich projiziert hat und der zerbrochen ist. So sauer war ich.
Einfach eine Kampfsau bist du.
Naja, und danach war ich halt noch gefrustet, weil der Gameboy kaputt war. Und damals, ich meine, gut, da war ich vielleicht wie alt war ich denn da? 10 oder 11 Jahre. Da hast du ja nicht mal eben, naja gut, kaufst du halt einen neuen. Geht ja nicht.
Das machen Killerspiele mit einem.
Ja, eben.
Verrückt.
Bart Simpsons Camp Deadly muss auf den Index für gewaltverherrlichende Schleuderstein drin.
Traumiti.
Ja.
Traumeter. Schlechte Spiele hatten wir diese Woche auch auf der Seite.
Schlechte Spiele?
Schlechte gibt's Spiele, das? Ja. Ja, doch, gibt es.
Gibt es überhaupt schlechte Spiele?
Ja, und es gibt sogar schlechte Spiele, die... unter der Flagge von etwas segeln, was nie und zu keiner Zeit schlecht war, denn es ging immer um die Herzen von kleinen Kindern. Die Rede ist von Disney-Spielen und die schlechtesten hat ja die Caroline zusammengefasst.
Ja, und die schlechtesten habe ich vor allem alle gespielt.
Das finde ich, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Warum hast du die denn alle angetan? Weil immer konnte ich lesen, also jetzt übertrieben immer, nach 18 Jahren habe ich es mir noch einmal angetan, nur um zu wissen, wie das Spiel endet.
Ja, also...
Warum fasst halt du dir denn sowas an?
Ja, aus Ehrgeiz und
aus... Nein, aus Selbstgeißelung.
Sehen wir es so. Ich habe meine ersten Erinnerungen liegen in einem Disney-Club vergraben und also alles in meiner Kindheit hat sich um Disney gedreht, bis Ende der 90er, wo es dann anfing, dass Disney irgendwie vom Pfad abgekommen ist, der so meiner war und der auch dem vom Walt Disney am nächsten gewesen war. Das heißt, dass ich in den 90ern, als das SNES rauskam, eigentlich alles, was meine Mutter mir kaufen konnte, von Disney gekauft habe und gespielt habe. Und ich war halt auch zum Teil ein bisschen noch zu klein dafür, gerade für Schön und das Biest und sowas, was wirklich so kackenschwer ist. Das Schlimmste ist halt, alle Kinderspiele sind meistens kackenschwer.
Kackenschwer?
Kackenschwer.
Ja, also,
bitte. und dann stellt man sich das SNES wieder auf, so heutzutage, und so wie es unser verehrter Freund Captain Kowski schon gemacht hat, jetzt letztens wieder. Und man guckt sich halt nochmal die alten Spiele an und dann trifft man vor allem auf die alten Perlen, die man irgendwann frustriert nur weggelegt hat. Damals hat man auch noch gar nicht so diese Aggression aufgebaut und dachte einfach nur so, ja gut, da bin ich halt so schlecht.
Doch, das hat Ängste nur.
Ich nicht. Ich war immer ein harmoniebedürftiges Mädchen, das gesagt hat, okay, dann ist König der Löwen halt zu schwer für mich. Oder
ich hab's durchgespielt.
Ich hab's auch durchgespielt. Aber du musst erst einen Artikel lesen, damit du weißt, warum ich es durchgespielt habe und konnte.
Na gut.
Ja.
Hast du etwa gecheatet, ha?
Ja. Mein großer Bruder stand mir mit guter Tat zur Seite und hat mir den Cheat gezeigt, den ich bis heute noch auswendig kann.
Das ist ja schlimm.
Bei der König der Löwen, da gab es doch diese blöde Stage, wo der kleine Simba singt. Und da musstest du irgendwelche Flamingo-Hälse springen und das war so schlecht von der Kollisionsabfrage, dass du da immer verreckt bist.
Der singt eigentlich, also in dem Spiel singt er nicht, aber das ist die Szene, wo das Lied kommt hier, ich will jetzt gleich König sein.
Ja, genau.
Und da springt Simba von Giraffenkopf zu Giraffenkopf und wird zum Teil auch von Affen hin und her geschleudert. Und bis man einmal herausgefunden hat, wie diese ganze, es ist wie eine Kettenreaktion aufgebaut. Und bis man mal herausgefunden hat, wo man wann hin muss, damit man zum Ende kommt, das hat echt schon eine Stunde ungefähr für ein Level, für so ein kleines Level in Anspruch genommen. Oh Mann. Und es hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass die meisten Disney-Spieler echt für die Katz waren. Obwohl sie ja eigentlich auch viel Potenzial in sich bieten.
Aber liegt das nicht in der Natur der Dinge? Ich meine, das sind alles Filmversoftungen. Und
ja, aber es gibt ja auch gute Disney-Spiele. Es gibt auch... guck mal, DuckTales zum Beispiel. DuckTales war ein super Spiel. Ja, okay. Das war zum Beispiel richtig klasse.
Oder die Mickey-Maus-Spiele, die waren auch richtig geil.
Ja, genau. Also es gab auf jeden Fall einige Positivbeispiele, die richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel Aladdin war super. Das ist auch bis heute noch richtig klasse und vor allem grafisch auch sehr stark gewesen. Und da hat auch...
Grafisch waren die ja alle super. Also ich meine, auch Schön und das Biest und König der Löwen, die waren ja auch von der Grafik und vom Sound auch super. Also
die haben sich schon Mühe gegeben, aber gerade, also ich finde, bei Aladdin haben sie es am besten gemacht. Das ist jetzt das SNES-Spiel, was mir am ehesten einfällt, was ich wirklich absolut für den Top legen würde. Also ich würde auch eine Top 10 zusammenkriegen von Disney. Mhm. Die machen nicht alles falsch.
Nein. Wobei Aladdin auf dem Mega Drive ja noch besser war, wie das.
Ich habe mir letztens einen Special Podcast dazu mal angehört, weil da haben sich zwei doch wirklich erbarmt, mal die Aladdin-Spiele zu besprechen. Und anscheinend war auf der anderen Konsole ist dann alles noch mal ein bisschen besser noch. Aber
ja, war auch ein komplett anderes Spiel, anderer Entwickler.
Es war ähnlich, es hat auf jeden Fall ähnliche Ansätze, so wie ich das gehört hatte. Ich habe es noch nie gesehen gehabt, aber es hat auch noch ein paar neue Details. Also es hat, ich habe schnell meine Flop 10 zusammengefunden und habe aber eigentlich, also das Ranking ist eigentlich ziemlich beliebig gewesen, weil sie alle einfach nicht funktioniert haben. Ja.
Das ist schön. Mhm.
Was mich vor allem wundert, dass, dass Mickey Epic, obwohl es ja nicht wirklich gut gelaufen ist und obwohl viele auch sehr enttäuscht waren, dass es jetzt doch einen zweiten Teil gibt, der anscheinend besser sein soll dann.
Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass, dass die mit dem Titel einfach ein bisschen zu viel wollten. Ja. Disney hat da extrem Druck, glaube ich, ausgeübt auf das Team, weil zu dem Zeitpunkt, das war ja so der Clou, es war der Versuch, aus der Galionsfigur Mickey wieder einen coolen Charakter zu machen. Und das alleine, wenn du die heilige Kuh eines Konzerns wie Disney nimmst und dem einen neuen Twist geben sollst, selbst wenn du Warren Spector heißt, selbst dann ist das, glaube ich, echt eine ganz schlimme Drucksituation. Du kannst es eigentlich nur falsch machen. Entweder machst du es falsch für Disney, die verklagen dich dann, dass du anschließend nicht mal mehr deinen Popo abwischen darfst, ohne dass du um Erlaubnis fragst. Oder du triffst den Nerv der Fans nicht und das Spiel ist beliebig. So haben sie es, glaube ich, hingekriegt, dass sie sowohl Disney nicht verärgert haben, als auch die Spieler nicht verärgert haben, aber einfach kein Spiel geschaffen haben, wo man noch in 10 Jahren drüber spricht, weißt du noch hier, Disney Mickey Epic, krasser Scheiß, das war ein richtig geiles Spiel.
Ach, es ist halt ärgerlich, dass diese ganze gute Spielidee einfach mit dem schlechten Gameplay verloren gegangen ist. Ich habe eigentlich richtig Bock auf das Spiel gehabt, weil ich diese Idee mit dieser Tinte super fand. Auch an sich diese ganze Welt, die drumherum gesponnen wurde, war alles eine super Idee. Aber die Kameraführung hat echt den Todesstoß gegeben.
Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall aber nochmal angucken, weil ich glaube, dass das trotz allem ein sehr interessantes Spiel ist. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich muss es unbedingt tun.
Also man muss auch sagen, Disney-Spiele, also zumindest die mit Mickey Mouse und auch für Donald Duck gab es auch viele Versoftungen auf dem Super Nintendo, die waren alle richtig toll. Also Donald Duck in Maui Malat kennt vielleicht noch der ein oder andere. Das war richtig toll mit Donald Duck in so einer Tropenwelt, sah super aus, hat einen tollen Soundtrack gehabt. Und es gab auch noch so ein Mickey-Maus-Spiel für Super Nintendo, das war auch klasse, das war so eine richtige Hommage an die Figur. Und so habe ich mir eigentlich immer ein Disney-Spiel gewünscht, und zwar fängst du, der erste Level ist Steamboat Willy quasi als Level, und der fängt schwarz-weiß an. Und je weiter du im Level vorankommst, desto mehr Farbe kriegt das dann, und so baut sich das dann immer mehr auf und geht dann so durch diese klassischen Cartoons. Das war echt richtig toll. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und sowas in einer 3D-Neuauflage, das kann ich mir eigentlich schon echt toll vorstellen. Und auf sowas hätte ich auch wirklich Lust. Aber dieses Disney Epic, da haben sie irgendwie da haben sie irgendwie zu viel gewollt mit dieser Farbe und Welt verändern. Und das muss ich eigentlich gar nicht haben. Mir langt eigentlich schon das Universum schön gestaltet und einfach ein ganz normales Jump'n'Run. Das kann sowas wie Mario Galaxy sein. Wenn das richtig toll gemacht ist, langt mir das vollkommen. Brauche ich überhaupt nichts Neues extra dazu. Langt.
Wir möchten eigentlich euch noch ein bisschen was über die nächste Woche verraten, aber das tun wir jetzt einfach mal überhaupt nicht im Podcast. Sondern wir sagen einfach, wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was nächste Woche bei uns auf der Seite so alles passiert, dann müsst ihr ein bisschen aktiv werden. Und zwar könnt ihr sowohl auf YouTube als auch auf 7Load oder einfach in unserem Facebook-Twitter-Account mal nachgucken. Da werden wir nämlich an diesem Tag hier, wo ihr das hier hört, auch ein Ausblick-Video bringen, wo wir die Themen der nächsten Woche verraten. Ist das freaky? Wir teasen jetzt das Teasing an.
Oh, boah, ist das schon fast. Das ist schon ein bisschen waghalsig.
Das ist ja schon fast wie die God of War 4-Ankündigung oder das Prequel. Aber nicht, pass bloß auf, dass da nichts geleakt wird.
Ne? Ja, da müssen wir aufpassen.
Wie findet ihr denn das eigentlich? Ich muss sagen,
Das ist korrekt.
Ich habe keins der God of War Spiele gespielt, die ich eigentlich mal nachholen wollte. Also.
Sie sind auch gut, aber ich brauche jetzt erstmal echt keins, weil sie sind alle gleich. Also, hast du eins gespielt? Also, am optimalsten halt das dritte, weil es am bombastischsten ist. Aber dann brauchst du auch echt so mindestens 5 Jahre, brauche ich keins mehr. Es langt.
Wir verraten euch aber, was ihr nächste Woche. Eine Sache können wir ja verraten. Na komm, das wäre sonst das Teasing des Teasings des Teasings. deswegen verraten wir euch einfach, dass wir nächste Woche Freitag ein Release-Vorschau-Video zum Mai bringen werden. Im April hat sich das eigentlich nicht wirklich gelohnt. Witzigerweise werdet ihr ganz viele der Themen, die wir eigentlich für das April-Video vorhatten, was dann nie gegeben hat, weil ich weiß gar nicht warum. Ganz viele dieser Titel, die eigentlich im April hätten rauskommen sollen und die wir als Top-Releases für den April vorgesehen hatten, hat's in den Mai gespült und deswegen gibt es nächste Woche Freitag einen Ausblick auf das, was im Mai da so alles rauskommen wird. Und ihr werdet sehen, es wird trotzdem sehr PC-lastig, denn so die wirklichen Blockbuster-Titel, die tauchen erstmal noch nicht auf irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Oder?
Ja.
Ja. Okay, an dieser Stelle.
Halt, eine Sache, wo ich noch schnell loswerden.
Aber nur ganz schnell.
Ja, ganz schnell, ja. Und zwar habe ich einen Kommentar zu Mass Effect 3 geschrieben am Ende und habe dann am Schluss auch die Frage gestellt, ob diese Entwicklung toll ist, dass durch diese ganze Fan-Flame-Geschichten jetzt der Entwickler hingegangen ist und das Ende jetzt quasi erweitert. Und lustigerweise, es gab zwar viele Comments, aber es ging so gut wie, also ich glaube, es ging wirklich überhaupt keiner drauf ein, auf diese generelle These, wie denn eigentlich diese Kunst zu bewerten ist im Videospiel. Ob man einfach das so erweitern sollte, kann, ob das der richtige Weg ist. Es wird eigentlich jetzt nur gesagt hier, ah nee, das Ende war doch scheiße und die Fans haben absolut recht und hier. Aber das war eigentlich gar nicht so die These, die ich in den Raum stellen wollte. Mir ging es jetzt eigentlich mehr darum, zu wissen, was ist denn eigentlich los? Ey, da kommt ein Entwickler, macht ein Ende und die Masse findet es scheiße. Der Mass-Effekt, haha, lustig.
Ja.
Und dann sagt der Entwickler, ja gut, dann machen wir halt irgendwie, dann bügeln wir halt drüber und dann bitteschön. Wo ich mich halt auch frage, wie geht's denn da den Autoren jetzt eigentlich, die das ursprüngliche Ende gemacht haben? Und habt ihr mal darüber nachgedacht? Und vielleicht hat man sich vielleicht doch mal irgendwie was drüber gedacht. Vielleicht denkt man erst mal drüber nach und es hat ja schon seinen Grund, es hat ja, war ja nicht umsonst so, wie es war und hat ja schon ein bisschen was gekostet und ich meine, naja, mal stellt euch mal vor, Stanley Kubrick's 2001, da versteht keine Sau das Ende und trotzdem ist es ist ikonisch, so wie es ist und es hätte auch nicht so einen Impact gehabt, wenn es irgendwie so ein konventionelles Ende wäre. Und das ist eigentlich so die Philosophie dahinter. Mir ging es jetzt eigentlich gar nicht darum, das zu wissen. Also wenn ihr da noch Comments schreiben wollt, würde ich lieber eine Antwort darauf wissen, anstatt ob das jetzt ein tolles oder ein blödes Ende war oder ob die Fans jetzt recht hatten zu flamen oder nicht. Mir geht es mehr um die Entwicklung dahinter. Ob das ein Weg ist, den auch, stellt euch mal vor, euer nächstes Lieblingsspiel kommt raus, das Ende ist scheiße und dann regen sich alle auf und dann sagt der Entwickler, na gut, zack, neues Ende, bis es jedem gefällt. Also
das wird ja sowieso nie jedem gefallen.
Das gibt's doch eigentlich auch gar nicht.
Nee, es gibt nichts, das jedem gefällt. Also,
eben.
Wir werden genau den Artikel nochmal verlinken und dann, ich hoffe, dass ihr dem Johannes den Gefallen tut und dann nochmal auf seine eigentliche Frage eingeht und weniger auf das Ende als solches eingeht, als vielmehr um die Frage, sollte man als Publisher, Schrägstrich Entwickler, Schrägstrich Storyteller, bloß weil ein Shitstorm, der seinesgleichen sucht, über einen hereinbricht, dann einfach das Ende umschreiben. Man stelle sich vor, man hätte das bei Titanic gemacht. Finde ich scheiße, dass Leonardo DiCaprio dann stirbt. Finde ich scheiße. Ändert das bitte. Okay, James Cameron fängt nochmal an zu drehen.
Ja, so ist eine Living Edition.
Titanic geht auch nicht unter. So.
Ja, genau. Die kommen einfach an und gut ist.
Wenn ich George Lucas jetzt eine Mail schreibe, dass ich den Anfang der Star Wars Geschichte doof finde, macht er dann andere Filme?
Nein, die verschwinden dann einfach wieder aus dem Fernsehen, genau. Aus dem DVD-Regal.
Ich möchte ein Blitzdings haben.
Wobei George Lucas ist ja eigentlich genau das krasse Gegenteil. Der ändert ja die ganze Zeit irgendwas Lustiges an seiner alten Trilogie, wie es ihm gefällt. Dem ist es ja scheißegal, was alle sagen. Bei dem ist es ja genau der Gegentrend. So. Der lässt sich gar nicht beeinflussen, der macht einfach seine Sachen. Ja, ja, der segnet auch in Kinect Star Wars ab, wo Han Solo den Black Eyed Peas Tanz macht. Dem ist das scheißegal. Bei dem ist es halt echt. Da frage ich mich auch, ob ich den noch als Künstler ernst nehmen kann.
Nein, George Lucas ist
kein Künstler.
Ja. So, wer aber definitiv ein Künstler ist, ist meine Freundin. Die hat nämlich so lecker gekocht, dass ich jetzt an dieser Stelle unbedingt abbrechen muss, weil es
Essen.
Ja, ich bin so froh, dass Skype noch keine Gerüche überträgt, denn
Er wird nervös. Merkst du?
Ja. Läuft das Wasser im Mund zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich jetzt eine Woche lang nicht vernünftig gegessen habe. Es war keine ganze Woche, aber gefühlt habe ich eine Woche lang nur Scheiße gegessen. Hors d'oeuvre, Häppchen und zweimal Burger King. Das war meine Ernährung. Und da war, glaube ich, kein Blatt Salat dabei. Und es riecht so unfassbar lecker, dass ich den Podcast an dieser Stelle jetzt abbrechen muss, weil ich mich sonst selber esse.
Das wäre schlecht. Aber wenn, dann fang halt mit einem kleinen Finger an oder sowas. Das ist nicht so schlimm.
Nee, mein Unterarm lacht mich gerade so an. An dieser Stelle, wenn ihr mögt, gerne nächste Woche wieder, dann zum 59. Ein neuer Game-Podcast. Wieder bestimmt mit Essensgerüchen in meiner Nase und auch mit spannenden und schönen Themen. Vielleicht müssen wir uns dann nicht über CDU-Politiker aufregen, sondern haben vielleicht mal ein schönes Thema, worüber wir mindestens eine Stunde mit euch reden wollen.
Mindestens.
Und wenn nicht, dann reden wir wieder über Werbung.
Yeah. Und singen alle Jingles, die uns einfallen.
Oh, wie toll. Alles klar.
Macht's gut.
Tschüss.
Na dann.
Schönen Sonntag.
Wiederschauen.
Tschüss.